Über den Tellerrand. Ein Podcast vom Deutschen Werkbund.
Gute Gestaltung zu fördern, Funktionalität und Materialgerechtigkeit, das sind seit 1907 Ziele des Deutschen Werkbundes. Der Werkbund sieht im Zusammenspiel von Kunst, Industrie und Handwerk zukunftsweisende Impulse für das Bauen, die Formgebung sowie übergreifende gesellschaftliche Prozesse. In diesem Sinne betrachten wir das Miteinanderreden von Vertretern unterschiedlicher künstlerischer Disziplinen als Teil unserer gemeinschaftlichen Kultur.
Übern Tellerrand.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Karen Beckers, Journalistin und Theologin. Meine Gäste in der Ferne, also in einer Videokonferenz, sind der Stuttgarter Innenarchitekt Peter Ippolito und der Kommunikationsexperte Burkhard Remmers aus Bad Münder. Das liegt zwischen Hameln und Hannover. Die beiden sprechen über neue Bürolandschaften und Arbeitswelten und über die Bedeutung des Raumes und das Gestalten von Prozessen. Peter Ippolito hat in Stuttgart und Chicago studiert. Erste Berufserfahrung sammelt er als Assistent von Professor Ben Nicholson und im Studio Daniel Liebeskind. 2002 gründet er zusammen mit Gunther Fleitz die Ippolito Fleitz Group. Das ist ein multidisziplinäres Designstudio mit Sitz in Stuttgart, Berlin, Shanghai und zwei Büros in Moskau und Zürich. Ippolito und Fleitz werden 2015 als erste deutsche Gestalter aus dem Bereich der Innenarchitektur in die Interior Design Hall of Fame aufgenommen. Burkhard Remmers wiederum leitet seit mehr als einem Vierteljahrhundert die internationale Kommunikation der Wilkan, Wilkening und Hane GmbH und Co. KG. Und er ist nicht der Einzige, der diesem Betrieb so lange die Treue hält. Zeichen einer besonderen Unternehmenskultur. Aus der ehemaligen Stuhlfabrik in Bad Münder ist schon längst ein international agierendes Familienunternehmen geworden. Für hochwertige Büro- und Konferenzeinrichtungen. Soweit die kurze Vorstellung. Wir steigen ein mit einer persönlichen Frage. Pandemiebedingt arbeiten viele Menschen zurzeit nicht im Büro, sondern zu Hause. Wo arbeitet ihr am liebsten? Burkhard Remmers und zuerst Peter Ippolito.
Ich bin immer da, wo ich gerade bin, gut. Und grundsätzlich zu Hause. Natürlich hat sich viel geändert. Ich habe jetzt ein Jahr in Stuttgart mehr oder minder verbracht, während ich sonst die letzten Jahre eigentlich zum größten Teil unterwegs war in der Welt. Das heißt, mein klassischer Arbeitsplatz ist eigentlich am Flughafen oder unterwegs, auf dem Knien im Taxi meine Präsentation fertig machen. Und auch das ist ganz toll. Also das ist nicht eine Präferenz. Das ist jetzt eine andere Situation, die hat ein bisschen Eingewöhnung gebraucht, aber die hat auch viel Gutes gehabt.
Wenn ich schreibe und nachdenke, dann tue ich das ganz gerne zu Hause. Da ist das Büro und der Auftrieb im Büro nicht so gut. Ich kann das auch unheimlich gut im Zug, im Großraum kann ich wunderbar arbeiten. Ich kann das alles ausblenden dann. Also da, wo ich wirklich mich fokussieren und konzentrieren kann, da sind solche Räume gut. Ich merke aber auch eben genau, was da überhaupt nicht geht. Und vermutlich das, was eigentlich alle am dringendsten brauchen, Innovation und Veränderung. Wir müssen uns ja ganz viel neu erfinden. Ganze Branchen müssen gucken, wo sie hin müssen. Und so Kulturveränderung, Kulturwandel, das geht halt nur in der Gemeinschaft und das geht auch nur im Kontext von Orten. Also das funktioniert eben nicht im Homeoffice.
Es ist nicht nur die Pandemie. Es sind Digitalisierung, Globalisierung, smarte Informations- und Kommunikationstechnologien, die unser Arbeiten verändern. Brauchen wir in Zukunft wirklich noch stationäre Büros oder Bürolandschaften?
Jetzt haben wir ein Jahr, sehr intensives Jahr hinter uns gebracht, das uns mal aufgerüttelt hat. Aber keine der Diskussionen, die wir führen, ist eine neue Diskussion. Keine. Die ganze Situation, die wir letztes Jahr erlebt haben oder in der wir immer noch sind, ist zuallererst mal ein Beschleuniger. Es hat Sachen sichtbar gemacht, von denen wir ehrlich gesagt schon lange wussten, dass sie fällig sind. Es hat Tendenzen und Technologien und Fragestellungen beschleunigt, die wir schon lange diskutiert haben, aber plötzlich sind sie erlebbar geworden oder sie sind nötig geworden, sie erlebbar zu machen. Und es hat uns einmal mehr vor Augen geführt, dass wir in einem konstanten Wandel sind, der nicht getriggert wird durch Corona, sondern der einfach Teil unseres Lebens ist und der Frage ist, wie wir mit diesem Wandel umgehen, mit der Beschleunigung umgehen, mit einer veränderten Lebenswelt umgehen, ist jetzt bloß erlebbarer geworden. War vorher schon da und sie wird auch danach noch weiterhin bleiben. Und ja, wir werden weiterhin im Büro sein. Aber was wir gelernt haben, ist sicherlich auch das als nicht neue Diskussion, sondern eben jetzt plötzlich erlebbar geworden, dass Remote-Arbeit eine valide Option ist, dass es bestimmte Formen von Arbeit sehr gut auch woanders passieren können als im klassischen Bürokontext, was dazu führt, dass man sicherlich fragen muss, warum gehe ich eigentlich ins Büro? Und die Antwort aus unserer Sicht, so komplex sie ist, so einfach ist sie, ich gehe ins Büro, weil ich dahin möchte, nicht weil ich dahin muss. Dann macht im Büro etwas richtig. Und warum möchte ich dahin? Weil ich dort Dinge erfahren kann, die ich eben remote, und ich möchte es gar nicht nur auf Homeoffice reduzieren, die ich eben remote nicht erfahren kann. Und das sind, wie Burkhard auch gerade gesagt hat, natürlich alle Themen, die das Miteinander betreffen. Kollaboration, Co-Creation, Kommunikation in der Erkenntnis, dass wir heute, wenn wir Arbeitswelten gestalten, ja nicht mehr Regelprozesse gestalten. Das gehört dazu, das ist Handwerk, natürlich habe ich das. Wir fragen uns ja heute, wie schaffe ich eine inspirierende, sinnstiftende, dynamische Arbeitsumgebung, die Kultur abbildet. Und das ist eben immer mit dem Miteinander verbunden. Das heißt, die Fragestellung, warum gehe ich dorthin? Wir benutzen da gerne so dieses Bild vom Temple of Values and Purpose, ist eigentlich eine zentrale Fragestellung geworden. Und das ist super spannend für uns, weil damit Arbeitsweltgestaltung eben kein Facility Management Übersetzung ist. Also wir organisieren nicht Tische, sondern wir organisieren Kultur und wir organisieren Kommunikation. Und damit beantwortet sich auch die Rechtfertigung für das physische Büro. Aber das physische Büro wird weniger in der Zukunft eine Maschine sein, linear organisiert, in denen du Schreibtische ausrollst, sondern es werden eben Begegnungsorte sein, in denen Ideen entstehen. Und die Frage der Ideengenerierung und wie Ideen entstehen im kulturellen Kontext einer Organisation wie eines Betriebs ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Feld, das in der Gestaltung Fragestellungen aufwirft, die für uns super spannend sind, weil sie unser noch klassisches Gestaltungsbild, wie wir arbeiten, natürlich deutlich erweitert, weil wir uns plötzlich im ganzen Feld der Kommunikation, der Prozesse, des Change Managements, der Organisationsführung, der Werkzeuge, der Leadership-Kultur befinden und damit in einem sehr, sehr komplexen Feld, das dann auch, wenn es gut gemacht ist, eben sehr, sehr präzise und anpassbare Antworten gibt.
Das war ja einer der großen Treiber von New Work, dass man sagt, arbeite ich wirklich, wirklich will. Und heute müssen wir sagen, durch die Remote-Technologien, ein Büro, wo ich wirklich, wirklich arbeiten will. Also genau dieses Thema, das attraktiv ist, dass wir die Mitarbeiter kriegen, von denen wir uns erhoffen, dass sie uns durch diese digitale Transformation bringen. Wie schaffen wir Vertrauen? Wie schaffen wir es, dass die Menschen keine Angst vor Veränderungen haben, sondern dabei sind? Eben das Thema Aktivierung, das Thema Beteiligung, dass die Mitarbeiter nicht mehr Konsumenten einer wie auch immer toll gestalteten Arbeitswelt sind, sondern dass sie als Akteure dieses Bühnenbild im Grunde auch mit gestalten können, in strukturellen Rahmen, wie auch immer, mit Tools, die man ihnen dafür bereitstellt. Das sind so im Grunde die Kernthemen, also wie organisieren wir lebenslanges Lernen, wie organisieren wir Innovationsveränderungsprozesse, wie organisieren wir Identität, die sich ja am Ende über gemeinschaftliche Werte abbildet, aber auch die Frage, wie organisieren wir das und wie gestalten wir Räume, die über die Profitabilität hinaus einen sichtbaren Beitrag zu einer Zukunftsfähigkeit, zu einer, ich sag mal, positiven Vorstellung von Zukunft beitragen. Und das funktioniert eben nicht ohne den gemeinsamen Ort. Der Raum ist eine ungeheuer wichtige Komponente, um Verhalten zu verändern, um Wandel zu befördern, um Identität zu stiften, die eben über das Einzelnen hinausgeht. Die Gemeinschaft, also Unternehmen als soziale Organisation, das ist eigentlich der Kern, der jetzt so in den Mittelpunkt rückt. Das Büro ist nicht mehr die Abarbeitungsfabrik, wo ich hingehen muss, um diese Prozesse nach Schema B, gibt es immer noch, Auftragsbearbeitung, alles das. Gibt es aber auch begründete Annahmen, dass das immer weniger wird und eben durch KI-Prozesse in Zukunft in Teilen ersetzt wird. Auch eine spannende Diskussion, die man da führen kann. Aber dass diese anderen Themen, wo die Menschen zusammenkommen, um genau diese sehr komplexen Interaktionen, die viel, viel mehr Beteiligung und Involvement bedeuten als selbst das, was wir jetzt hier machen, ist halt nicht das, als wenn wir jetzt gemeinsam am Tisch säßen. Also obwohl es schon richtig gut ist, aber die Dimension wird halt nicht erreicht, dass genau das braucht den Raum und das sind die Unternehmen.
Das heißt, Räume für Unternehmen sind zuallererst erstmal Räume, die Gemeinschaft schaffen, die Anregung schaffen, die das Unvorhergesehene ermöglichen, weil viele digitale Prozesse natürlich auch auf der Ebene laufen, dass sie sozusagen gesteuert sind durch die Prozesse, durch die Art der Zugangsberechtigung etc. und die eben den Raum schaffen, tatsächlich Innovation zu schaffen, ja, weil ich eben den Zufall Raum geben kann, im strengsten Sinn des Wortes. Ja. Wir brauchen Räume, die den Spagat und auch hier ein vermeintlicher Gegensatz, der keiner ist, der einerseits in der Lage ist, Identität zu schaffen, also Persönlichkeit zu schaffen, Reibungsfläche zu schaffen und auf der anderen Seite nicht nur Agilität ermöglicht im Sinne von, ich kann Wände verschieben oder Möbel verrutschen, sondern in der Wandel als Teil der Erfahrung positiv konnotiert ist und erlebbar ist. Und erlebbar nicht nur im Raum, sondern erlebbar natürlich durch die Prozesse, erlebbar durch die Führungskultur, erlebbar durch die Kommunikationskultur und erlebbar in den Werkzeugen. Und das ist ja das Interessante, wie gesagt, gute Arbeitswelten sind nicht nur Raum, da sind wir sehr bescheiden. Gute Arbeitswelten speisen sich immer aus einer ganzheitlichen Betrachtung. Ja? Und diese Komplexität ist die große Kunst, eine gute Arbeitswelt zu machen. Und da sind wir in Deutschland, sage ich mal, immer ein bisschen gefährdet, weil wir dazu tendieren, uns sehr schnell auf so Schlagworte zu konzentrieren. Das offene Büro war lange Zeit sozusagen das Sinnbild für neues Arbeiten, ja, was natürlich vollkommener Unsinn ist. Ja. Jetzt gerade ist es sicherlich die hölzerne Arena. Ne? Also Vorgesetzter macht Unternehmerreise, sieht die Arena in Berlin oder im Valley und kommt zurück und sagt, das brauche ich. Ob er es nicht benutzt, ist ja vollkommen egal, aber es ist ein Symbol. Ja? Also es gibt so viel Symbolhaftigkeit, während eben, und das finden wir sehr spannend, New Work erstens für jedes Unternehmen etwas anderes heißt, auf sicherlich einem gemeinsamen Bestand von Erfahrungen, aber jedes Unternehmen wird das anders interpretieren müssen, sodass es ein valides Modell für sie wird, weil es immer eingebettet ist eben in die Kultur des Unternehmens. Und zweitens ist es eben eine ganzheitliche Betrachtung, die eben nicht nur durch Möbel oder durch bestimmte Einzelmaßnahmen erlebbar wird, sondern es muss glaubhaft werden für den Mitarbeiter. Und das ist die spannende Sache. Also es geht nicht darum zu sagen, ich habe jetzt eine Telefonzelle da drin stehen. Ja, super. Ich meine, wenn man heute mal in Bestandssituationen, was uns so begegnet, wenn wir zu Kunden kommen, ist ja erstaunlich. Ja. Und hast ein Großraumbüro, wo dann in Kindergartenfarbe lackierte Telefonzelle im Open Office steht und du denkst dir, yo, das ist das Ergebnis von seriellem Schreibmaschinenhalle in der Jahrhundertwende zum Einzelbüro, zum Kombibüro, zum Open Office. Und jetzt machen wir New Work und ich stecke meinen Mitarbeiter in 0,8 Quadratmeter Sarg mit Glaswand in Kindergartenfarbe. Und dann sage ich, jetzt mache ich New Work. Nee, ist natürlich nicht. So, also es geht um Prozesse, es geht um Glaubwürdigkeit, es geht um Erfahrbarkeit und es geht ganz konkret ums Thema Wertschätzung für den einzelnen Mitarbeiter.
Beim Thema Arbeitswelten verdichten sich grundsätzliche Fragen, auch die nach der eigenen Profession, sagt Innenarchitekt Peter Ippolito.
Bis hin zur Frage, das hast du ja auch gerade angesprochen, dass Themen, die natürlich schon immer bei uns inhärent waren, also Frage von Raumwirkung, was kann Raum triggern, natürlich in der Verdichtung des Büros mit der Wissenschaftlichkeit, die dort gerade auch als Begleitung passiert, unglaublich spannend ist. Also wie schaffe ich es gerade, wir machen ganz viele Prozesse mit Nudging Design, also wo du über kleine Veränderungen, die eigentlich gar nicht auffallen, massive Verhaltensveränderungen triggern kannst. Also kleinster Hebel, riesiger Ertrag, die vollkommen unbemerkt passieren und die aber Wohlbefinden, Effizienz, Geschwindigkeit von Prozessen extrem beeinflussen können. Ne? Also von ganz banalen Sachen wie jeder von uns kennt, ne, ein Meeting im Stehen funktioniert nicht nur schneller als das Meeting im Sitzen, sondern ich habe auch erwiesenermaßen einfach 20% bessere Durchblutung im Hirn und kommt deswegen auch scientifically proved zu interessanteren Ergebnissen. Und es geht natürlich in komplexere Stufen, aber das sind natürlich Dinge, manche kommen dir ganz bekannt vor, weil die Teil deiner architektonischen Qualifikation sind. Aber diese Begleitung gerade aus der wissenschaftlichen Sicht und die Spiegel dessen, was das im Ergebnis heißt. Wir haben zum Beispiel ein Büro gemacht, Roman Kiss Design. Dem haben wir eine Bestandsimmobilie umgebaut. Wir haben dem 3.500 Pflanzen ins Büro geräumt. Das hat auch kulturell genau dort reingepasst. Und ohne irgendetwas an der MEP, also an der Haustechnik zu ändern, haben wir die Luftfeuchtigkeit von durchschnittlich, glaube 10% auf 48% gehoben. Wir haben die Krankheitsrate mehr als halbiert und wir haben die Effizienz und den Erfolg des Studios jenseits von allen anderen Prozessen unglaublich gesteigert. Und da sieht man, welche irrsinnige Qualitäten da drin sind. Und das verdichtet sich gerade eben wahnsinnig gut erlebbar eben im Bereich Workspace. Von daher ist es ein spannendes Feld, in dem wir gerade unterwegs sind.
Ihr braucht natürlich, und ihr habt ihr ja, eine wahnsinnig gute, fundierte Gestaltungskompetenz. Aber der Kontext des Ganzen, der ist viel wichtiger geworden. Also, und ihr könnt es eigentlich nur, oder man kann es wirklich nur dann gut machen, wenn man von dem Ganz, das Ganze wirklich verstanden hat. Oder vielleicht auch sogar so sagt, das Ganze muss sich auch verändern. Wir haben mal versucht, so ein Modell zu machen, was diese Komplexität abbildet, aber handhabbar macht. Und zwar wirklich im Wortsinne. Das ist ein Tetraeder. Das sind Eckpunkte, wo wir es mal ganz platt gesagt haben, es geht um Wohlbefinden und Gesundheit. Das ist ein ganz zentrales Thema. Hast du mit deinem Beispiel gerade sicher nicht nur die Luftfeuchtigkeit, sondern sicher auch noch was anderes, was Natur, ne? Also man hätte es ja sonst mit dem Luftbefeuchter, aber das ist eben nicht dasselbe. Und dann ist es Kollaboration in unterschiedlichsten Ausprägungen, also wo es um Interaktion zwischen den Menschen geht. Es ist das Thema Identität im Sinne von nicht platt, immer eine schöne durchgängige Farbe, wobei auch Orientierung, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist bei Identität. Und es geht um diesen Purpose. Also hat man vier Sichten. Und es geht eben nicht darum, dass du sagst, das sind vier Themen, sondern es sind einfach vier Perspektiven. Und wenn man dann in diesen Prozess, und da bin ich völlig bei dir, dann reingeht und sagt, ihr müsst erst mal definieren, was das für euch ist. Was ist denn Wohlbefinden und Gesundheit? Was versteht ihr darunter? Und für wen? Ist es nur für die Mitarbeiter oder ist es auch für Kunden oder ist es für Partner? Dann merkt man auf einmal, und dann kommt es um das Thema Kollaboration. Geht es jetzt tatsächlich primär um Innovationsprozesse, die ihr triggern wollt? Oder geht es darum, dass ihr eine verteilte Struktur habt und wo das, dieses Thema Gemeinschaftsbildung, das Feiern, das Zusammensein eine große Bedeutung hat? Da wird es dann ja super spannend. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber wenn man dann fragt, was ist denn eure Position? Was ist dann eure Haltung? Und noch schwieriger wird es, wenn man über diesen Purpose, über die Sinnstiftung, wenn es um diese vierte Dimension geht, wo man sagt, dass, ja klar geht es um Profitabilität. Ne? Also dieser platte Dreiklang aus Planet, People and Profit, der hat ja was, weil es tatsächlich stimmt, aber es geht eben auch um andere Beiträge, wo wir heute schon das Gefühl haben, es braucht eine positive Zukunftsidee. Und da wird es dann schon ganz dünn. Und jetzt mal die Frage jetzt an dich. Das sind ja eigentlich auch normalerweise Felder, wo auch wieder Spezialisten unterwegs sind. Na, ich sag mal, da sind die Organisationen wie Combine und so, die sich um die Prozesse kümmern und eben auch solche Change-Themen machen. Also wenn du jetzt auch sagst, wir, die Möbelfritzen, du hast ja richtig gesagt, die alleine machen es natürlich nicht. Aber wo wir es eben auch sagen, wir müssen davon einfach eine gute Idee haben, sonst können wir auch nicht die Möbel entwickeln dafür. Wie ist da deine Erfahrung? Denn normalerweise kenne ich das halt auch ganz viel, sowohl bei Architekten als auch noch stärker bei Innenarchitekten am Ende, dass das am Ende so kommt, genau die Thematik, der Vorstand hat irgendwas gesehen und sagt auch, die machen wir es wie Google, dann sind wir auch so kreativ und verdienen viel Geld.
Also es gibt natürlich unzählig unterschiedliche Einstiegsszenarien für uns in einen Arbeitsweltenprozess. Nicht nur im Arbeitswelten, sondern ganz grundsätzlich, das betrifft wirklich jeden Bereich, in dem wir tätig sind. Die Antwort darauf, auch wenn sie banal klingt, ist immer ganzheitliches Handeln. Jegliche Form von Projekt fängt besser an, wenn alle Beteiligten am Anfang am Tisch sitzen und dann Inhalte festlegen und die auch parallel begleiten, wobei natürlich immer irgendeiner in bestimmten Phasen ein Lead hat. Das gilt für den Architekten, das gilt für den Arbeitsplatz-Consultant, das gilt für das Change Management, das gilt für Markenbildung und Employer Branding, also HR im weitesten Sinne, und das gilt für die Innenarchitektur bis zum letzten Stück. Wir machen da gute Erfahrungen, aber es ist ein langsamer ein langsamer Umdenkprozess, den wir aber mit mehr und mehr Kunden hinkriegen. Wahrscheinlich muss der Kunde einmal das anders gemacht haben, um die Leidenskurve erlebt zu haben, wenn er es nicht so macht. Das heißt, vollkommen richtig, wir als, ich sag mal, Ambassador des Nutzers in dem Spiel haben die Aufgabe, ganz oft diese Sachen zusammenzuführen. Wir sind oft auch ganz oft in der Situation, dass wir in oft jahrelangen Veränderungsprozessen, in denen über Real Estate diskutiert wird, in den Architekturwettbewerb ausgelobt worden ist, der dann gewonnen ist, der dann beantwortet ist, in der parallelen Arbeitsweltenprozess abstrakt geführt worden ist in der Frage der Organisationsfindung, wir oft in Projekte kommen, in der wahnsinnig viel Papier da ist, wahnsinnig viel Statistik, Auswertung, Zahlenmaterial, erste Entwürfe da sind. Und wir dann oft in unserer Funktion die Ersten sind, tatsächlich aus der Nutzerperspektive auszudenken. Das ist eine Chance, weil wir damit auch das Vertrauen unserer Kunden, also beides, der Unternehmen als auch der Nutzer, weil wir ja immer eingebunden sind, auch in den ganzen Nutzerdiskussionen des Change Managements bekommen und damit tatsächlich eine Chance haben, Dinge zu bewegen. Das wäre nur besser, sie würden früher stattfinden, im Sinne einer viel effizienteren, viel schmerzfreieren und viel lernfähigeren, vor allen Dingen für alle Seiten lernfähigeren, offeneren Entwicklung. Die Realität ist natürlich oft in Arbeitsteilung. Oft wird das Gebäude von einem Projektentwickler gebaut, der natürlich andere Interessen der Nachnutzung noch mitbedenken möchte, was alles fair enough ist. Gleichzeitig, wie gesagt, wenn wir New Work ernst meinen, werden wir uns schwer tun, die tatsächlich unterzubekommen in Typologien, die sich darin ergehen, eine abgehängte Mittelzone zu haben, in der ich Sessel setze und links und rechts zwei Workbenches hinzustellen. Wenn das die Architektur vorgibt, musst du schon sehr viel Klimmzüge machen, um aus dieser Strukturvorgabe herauszukommen. Wenn man sich mal Publikationen anschaut von Arbeitswelten weltweit, merkt man ja zwei Sachen. Das eine ist, wir sehen keine Arbeitsplätze mehr, sondern wir sehen nur noch Kollaborationszonen. Ja, wir sehen auch nicht mehr Menschen arbeiten, wir sehen nur noch happy Menschen, die irgendwie Kaffee trinken und auf Arenen sitzen, weil das sind die identitätsstiftenden Zonen und das reflektiert ja genau das, was wir gerade diskutiert haben. Gleichzeitig sind diese Zonen oder sind die interessanten Arbeitswelten ganz oft eben nicht diese linearen Arbeitsmaschinen, die wir teilweise heute noch bauen, sondern es sind oft Räume der Umnutzung, also die große Industriehalle, die große Stützenachsen hat, die verschiedene Höhen hat, das sind die großen Atrien, ne, wo dann die Treppe runterkommt und so weiter und so fort. Also da merkt man ja, also könnte man drauf kommen zu sagen, da läuft was falsch. Da läuft was falsch, weil die Typologien, die es offensichtlich arbeiten heute beeinflussen, nicht die Typologien sind der Seriellen hinten dran. Und zu sagen, ich baue eine tolle Lobby und habe dahinter die Legebatterie, ist auch nicht so ein wahnsinnig erfolgreiches Modell.
Manchmal ist es ja auch ganz schlau, noch mal ein bisschen zu gucken, was gab es denn eigentlich schon mal alles. Und ich kenne es doch bestimmt, Hermann Herzberger mit seinem Zentral BH da in Apeldoorn. Und der Strukturalismus, der sagte, man schafft sozusagen feste Strukturen, aber innerhalb dieser Strukturen gibt es eine sehr hohe Flexibilität. Und ich glaube schon, das ist wichtig, dass eben das tatsächlich die Räume funktionieren. Ich glaube, auch da braucht es natürlich auch aus technischen Gründen braucht es irgendwie Kerne, die auch bestimmte Funktionen einfach haben. Ich wird immer das Beispiel auch zitiert, dass es auch in der Wohnung ja nicht alles überall stattfindet. Also die Party in der Küche, das ist okay, das Essen und Trinken sowieso, das ist uralt, aber im Schlafzimmer hat man die dann doch vielleicht nicht so gerne, die Gäste. Also ich glaube, dass das so Themen sind, wo wir halt irgendwelche Punkte brauchen, die auch vielleicht auch klare Funktionen, die eben auch sehr archaisch sich nicht von ihrer Bedeutung verändern. Und dann eben diese atmenden, freier bespielbaren Bereiche, die eine hohe Flexibilität haben. Ich habe ja viele Jahre, also in meinem Leben vor Wilkan, das gab es ja auch, mal bei USM gearbeitet und hatte das Vergnügen, mit dem Fritz Haller noch zusammenzuarbeiten. Und seine Antwort war ja die Modularität, die trotzdem eben eine ganz starke Identität auch hat, was ich nach wie vor finde ich auch das nach einst unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und so, diese Ideen, die sind sehr wichtig. Und dann haben wir bei uns in Bad Münder die Pavillons, die Frau Otto mal für uns gebaut hat, als Fabrikationspavillons. Die sind jetzt über 30 Jahre alt. Das war Montage. Dann hatte Wilkan sich damals beworben, Mitte der 90er Jahre Weltausstellungsprojekt zu werden bei der Expo 2000, eins dieser weltweiten Projekte. dann war das einer dieser Pavillons ein wunderbarer Raum für diese Ausstellung, also wirklich ideal. Und das ist heute Büronutzung. Also das ist sozusagen das andere Modell, wo man belastbare Typologien hat, die vielleicht nicht für alles 100% funktionieren, aber immer für alles gut 90%, ohne dass man ganz große Interventionen und Aufwendungen hat. Und ich glaube, das ist einmal wichtig, dass diese Hallenstruktur, deshalb auch, es gibt ja viele dieser New Work-Konzepte, die eben in ehemaligen Industriehallen angesiedelt sind, das Loft-Thema, weil sie eben einfach eine größere Elastizität in der Bespielung haben als diese Standard-Bürogebäude, die mit ihren Fassadenrastern, die, was ja irre ist eigentlich, dass die auch mal entwickelt wurden aufgrund der Tiefen der Tische und die wurden aufgrund einer Bildschirmtechnologie normiert, die große Bautiefen bedeutet hat, was ja völlig anachronistisch ist heute. Das, glaube ich, ist schon so. Die Kernfrage ist, ist es dann noch Raum? Also wir merken, es gibt ja so einen Trend, dass man sagt, das Möbel wird zum Raum, was ich für absurd oder auch ganz schwierig halte, weil das hat eben dann nichts mit Innenarchitektur und nichts mit Gestaltung zu tun, sondern einfach nur Möbel irgendwo reingestellt in eine große Fläche. Aber die Kunst ist, glaube ich, schon diese, auch hier wieder dieses Thema Kontinuität und Flexibilität, Veränderbarkeit in ein Gestaltungskonzept zu bringen.
Ich glaube, das ist ja die Diskussion, die wir überall gerade führen. Wir brauchen Gebäude mit einer starken Identität, mit einer starken Persönlichkeit, die aber, wie du sagst, eine Nutzungsoffenheit haben. Weil wir ja, das ist ja eine Diskussion, die ja noch weitergeführt, die führen wir auch gerade überall. Also eine Frage, was passiert mit unseren Städten? Wie verändert sich Nutzungstypologien? Wie bauen wir heute Gebäude, die gebaut sind nur noch für eine Nutzung, aber wir gar nicht wissen, was in 5 Jahren da drin passiert? Also schaffe ich Räume, die nicht nur sich innerhalb von Arbeiten anpassen können, sondern Räume, die morgen vielleicht Wohnen sein können oder andere Funktionen übernehmen können. Und ich glaube, da ist dein zweites Beispiel für mich ganz klar der Gewinner. Weil die modernistische Antwort, zu sagen, ich schaffe ein Modul mit starker Identität, hat ja einen großen Haken. Es bleibt immer die Identität von dem Modul. Das interessiert mich aber nicht. Identität ist ja etwas, was nutzerbezogen ist und da reicht es mir nicht, dass ich die Farbe ändern kann. Wiederum, unsere Antwort wird immer sein, Rahmen schaffen, der Reibungsfläche ist, der aber in sich Freiraum schafft, eine Bühne schafft für was auch immer was. Und damit ist auch das Feld ganz weit offen, nicht über komische modulare Architektur der 60er und 70er zu sprechen, weil das ist ja eine Erfahrung, die wir auch grundsätzlich haben in allen Bereichen. Das geht uns im Arbeiten so, wo wir sagen, ja, Flexibilität und Agilität kann natürlich nur basieren in einem wirtschaftlichen Modell auf Standardisierung und auf Modularisierung, ohne Frage. Ich kann keinen globalen Rollout einer globalen Marke machen, wenn ich überall an jeder Ecke was neu erfinde, sondern ich muss in Rastern und in Modulen denken. Aber, und das gilt uns in allen Bereichen, kein Mensch möchte Teil eines Systems sein. Wir wollen alle so, ach, individuell sein. Das heißt, wir müssen heute Räume schaffen, die nicht erzählen von Serialisierung, die aber das können. Wir werden heute viel flüssiger. Die Flüssigkeit unserer Lebenserfahrung wird sich natürlich auch in der Art, wie wir Räume besetzen und nutzen, verändern. Die Langfristigkeit und Langlebigkeit muss in der Struktur da sein. Das ist eine selbstverständliche Idee von auch nachhaltigem Bauen. Aber die Nachhaltigkeit hilft uns nichts, wenn wir nach 20 Jahren das Gebäude abreißen müssen, weil wir es nicht mehr fit machen können für zukünftige Nutzungen. Und da ist, glaube ich, unglaublich viel Potenzial, auch in Zukunft zu denken. Ja, und da sind wir zu sehr, für meinen Geschmack, noch in alten Typologien, die, wie gesagt, eher reflektieren, was wir mal an der Uni gelernt haben, ein bisschen gepimpt mit neuer Technologie, anstatt tatsächlich radikal an Typologien ranzugehen, was wir eigentlich sollten.
Und damit kehren wir mit einem Appell an den Anfang des Gesprächs zurück. Miteinander diskutiert haben der Kommunikationsexperte Burkhard Remmers und der Innenarchitekt Peter Ippolito. Tschüss, sagt Karen Beckers.
Übern Tellerrand, ein Podcast vom Deutschen Werkbund.